Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Herzlich willkommen zum Pitcher-Podcast hier bei Andi am Tresen im Pitcher. Meine heutigen Gäste, das sind Claudia und Tobi. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Schön, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen. Mensch.
In der Folge 28.
In Folge 28. Und wir haben einen wunderbaren Gast und ihr habt ihn vielleicht erkannt, vielleicht auch nicht. Bekannt aus Film, Funk, Fernsehen und vom Essen.
Aha.
Kann man das so sagen, oder?
Keine Ahnung, ich weiß das ja gar nicht, ob man bekannt ist und wenn, weswegen man bekannt ist. Ich weiß, was ich alles für Schindluder treibe, so, das weiß ich.
Und das macht eine ganze Menge und es hat meistens mit Essen zu tun. Ole Plock steht von der Roten Gourmet-Fraktion.
Wuhu. Guten Tag.
Schön, dass du da bist. Was treibt dich nach Düsseldorf? Warum bist du überhaupt hier?
Ihr.
Ein Gast, der extra für einen Podcast angereist ist. Nein,
aber ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Hier findet ja nicht nur der Pitcher Podcast statt, sondern auch die Pitcher Talkshow. Mm. Und da hat Markus und Andi haben mich eingeladen. Und dann kommt ja noch mein kleiner Lieblingsschlagzeuger, Wom, der Butterwegge und die Lina, die Musik macht. Die kommen heute Abend hierher. Und die Gäste, die kommen, müssen es ertragen.
Okay, und dafür bist du extra angereist aus Hamburg, ne? Du wohnst nach wie vor in Hamburg.
Ja.
Was ist so schön an Hamburg? Ich meine, man hört immer so
alles.
Viel Schönes über Hamburg.
Oh, das glaube ich.
Ne? Aber ich selber war nur, ich glaube, ich war tatsächlich nur geschäftlich in Hamburg.
Hamburg, der Hafen, die Köbrandbrücke, die Container, die Kneipen, die Elbe, der Strand, alles.
Okay. Ich finde die Menschen auch toll.
Stimmt, also, ja, absolut. Also ohne eine gute Menschen kannst du jede Stadt vergessen.
Ja, und ich dachte immer, als ich das erste Mal hin bin, die sind dann doch so ein bisschen... So nordisch sind die da gar nicht in Hamburg. Also,
wieso, was ist denn nordisch?
Naja, so ein bisschen, was sagt man denn? Kühler.
Aha.
Also hier, wir sind ja sehr zu viel für den Rest von Deutschland oft.
Ja gut, wobei ich sagen würde, wenn du an
ihr seid Bussi rechts, Bussi links?
Wir sind schon mehr Bussi rechts, Bussi, Düsseldorf sowieso Bussi-Stadt. Ne? Okay. Aber wir sind da schon mehr so ein bisschen... offener und direkter. Ich glaube, wenn man an einem Montag im Februar verkleidet durch Hamburg laufen würde und Bonbons schmeißen würde.
Dann ist Schlagermove.
Dann ist Schlagermove? Okay.
Heißt das nicht so?
Ich habe keine
Ahnung. Oder du wirst halt komisch angeguckt.
Ja, eben, genau das.
Mach das weg.
Ist ja hier normal in Düsseldorf. Karneval steht ja auch vor der Tür. Nein, aber Ole, Rote Gourmet-Fraktion, die RGF. Ihr habt ein Buch rausgebracht, das ist ganz neu erschienen vor 20 Jahren, Kochen für Rockstars. Ich habe es tatsächlich zu Hause ausgegraben, weil ich dich damals schon fürs Campusradio interviewt habe.
Und da waren wir schon 10 Jahre alt.
Wow.
Krass, ne? Finde ich auch, also echt.
Ja, hier, ich leite das gerne mal aus.
Ich habe gerade überlegt, ob das wohl so von so ein Herz darstellen
Nee, das sollte. Das ging darum irgendwie, was macht ihr denn da für ein Cover und Coverfotos gemacht. Und dann habe ich so aus Scheiß diesen Fruchtzwergebecher genommen und habe da alles mögliche an Lebensmitteln, die rumlagen, reingesteckt. Davon hat der Fotograf ein Foto gemacht. Das war's. Ja. Also das sollte es sein. Und eigentlich passt das auch total, finde ich.
Ich muss sagen, dieses Buch hat mich durch mein Studium begleitet, denn ein Rezept daraus habe ich regelmäßig, wenn irgendwie Partys waren, mitgebracht, das Jägermeistermus.
Das habe ich mir gedacht.
Weil am ersten Mal dachte ich, Jägermeistermus, aber es war damals sehr geil und angesagt, nur irgendwann gab es die Fertig-Vanillesoße bei Aldi nicht mehr und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht.
Ja, dann hätte man ja womöglich selber eine Vanillesoße kochen müssen. Ne?
Ja, das ist richtig, aber das war mir dann doch zu aufwendig. Weil es gibt ja so Leute, du lädst ein, jeder bringt was mit, die sagen, ich bringe Brot mit. Oh, so toll. Super, weißt du, andere machen sich voll die Mühe, Brot. Naja. Nein, aber Rote Gourmet-Fraktion, euch gibt es immer noch, mittlerweile dann seit knapp 30 Jahren.
Ja, genau. Also das sind noch 2 Monate dann, oder 3 Monate, dann, nee, warte mal, 4 Monate. In 4 Monaten sind wir 30 Jahre RGF.
Und das wird irgendwie gefeiert? Habt ihr da irgendwelche Pläne schon?
Nee. Also ich feiere weder meinen Geburtstag noch irgendwie so ein Quatsch, das mache ich, nee, also... Nein, das ganze Leben ist eine Party. So, was soll ich denn dann nochmal extra feiern?
Ja gut, okay.
Okay, dann. Nicht ganz, also nicht immer, aber es hat sich einfach gut angehört gerade.
Ja, voll. Auch der Gedanke daran ist ein sehr schöner.
Ja. Euer Hauptgeschäft ist ja tatsächlich Tour-Catering für Bands und das im großen Stile, also nicht mit Bands, die in so kleinen Clubs touren, sondern zum Beispiel mit den Toten Hosen oder auch die Ärzte und so weiter. Wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Idee überhaupt zu sagen, Mensch, wir machen daraus ein Business oder machen daraus unseren Lebensunterhalt, dass wir Tour-Catering im großen Stil machen?
Boah, das bin ich ja ewig nicht mehr gefragt worden. Das ist ja, das letzte Mal vor 10 Jahren, wenn ich das gefragt
habe.
Ja, guck mal, ich glaube von dir.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Nee, ne?
Ich müsste es raussuchen auf Tape irgendwo.
Man könnte es jetzt auch nachlesen. Also um das mal kurz zu machen, irgendwie wollten wir damals halt, ich habe Koch gelernt und mein damaliger Partner war Konditor. Und wir sind in Hamburg halt nach der Arbeit immer weggegangen in die Kneipen. Da hat man auch so ein bisschen die Musikszene, die ja da auch noch sogar stärker war in Hamburg als früher, bevor sie alle nach Berlin gegangen sind, kennengelernt. Und irgendwie wollten wir eine Kneipe aufmachen, so ein bisschen mit Kochen und fanden das total klasse. Und dann kam aber jemand auf uns zu und sagte, ey, mach doch Catering. Und wir so, Kate, was? Also das Wort kannten wir, glaube ich, noch nicht mal. Und dann sagte er, ja, ich habe Cypress Hill am Start, Alter, irgendwie. Und das müsst ihr, ich will nur eine Hamburger Crew haben irgendwie. Und das müsst ihr mal als Catering machen. Mach mal ein Angebot. Und wir hatten uns da irgendwie die Catering-Anweisung geschickt, wo sie dann irgendwie so Mars und Snickers bestellt haben. Und es sollten 54 Leute sein. Dann haben wir gesagt, okay, jeder isst bestimmt 2 Snickers und 2 Mars. Also so sind wir da rangegangen und haben gerechnet. Und das war dann halt irgendwie, also wir waren halt fernab von allem. Ich glaube, der Kumpel damals auch, weil der hat den Job nicht gekriegt. Aber irgendwie hat sich das denn, da hat man dann in den Kneipen drüber gesprochen, ab Tresen sozusagen, ne, passt ja. Und dann hat sich das so rumgesprochen, dann ging das rum wie ein Lauffeuer, bis dann irgendwann, ja, wir irgendwie für German Tours, glaube ich, in Docks The Cult gecatert haben. Das war unser allererster echter Job. Und irgendwann kam dann irgendwann Felsenheimer, also Bela B., auf uns zu und sagte, so, jetzt müsst ihr mitkommen auf Tour. Und so ist das passiert. Und dann fand, glaube ich, Campino, glaube ich, fand den Namen richtig cool und wollte das auch haben. Außerdem wollte er auch das, was die Ärzte haben, wollte er auch haben, glaube ich. Also unterstelle ich mir jetzt jedenfalls einfach mal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und so ist das dann passiert. Ja, und seitdem ist richtig viel passiert. Also wir haben halt viel, viel gekocht und irgendwann, mein Partner ist irgendwann ausgestiegen und dann habe ich halt alleine weitergemacht und das mit Freelancern immer, wechselnden Leuten und mittlerweile stehe ich selber gar nicht mehr im Herd. So, das ist so, also ne, wenn du jetzt 2 Produktionen gleichzeitig machst, was ich jetzt aber nach Corona auch nicht mehr mache, weil ich weniger machen will, weil auch das... Ja, das, also der Fachkräftemangel, der zieht sich so durch alle Gewerke. Ne? Und deswegen habe ich keine Lust, da irgendwie 2 halbgute Crews auf 2 Touren zu schicken. Dann mache ich lieber eine Tour mit einer guten Crew und kann mich auch selber ein bisschen entspannen und kann mich um meine Strafbar kümmern und kann meinen politischen Kram machen und so weiter.
Ja, und Mexikaner, oder?
Den machst du noch selber, oder? Nein, selbstverständlich.
Also der große Mexikaner-Test steht noch an.
Der steht noch an. Ich habe welchen mit, muss ich aus dem Auto holen. Steht
ja, in die Ecke. Und dann probierst du bitte auch.
Der heißt übrigens bei mir Rote Hilfe.
Oh, Rote Hilfe? Mhm.
Oh. Weil? Wieso?
Weil er rot ist und hilft, das ist das eine. Und zum anderen hat der Mexikaner, also in Hamburg ist er ja damals entstanden, in der Nähe von der großen Freiheit in der Talstraße im Steppenwolf. Und mittlerweile hat ja in Hamburg auf alle Fälle jede Kneipe seinen eigenen selbstgemixten Mexikaner nach eigenem Rezept. Und oft wird der so als Soli-Getränk hergenommen. Ne? Das heißt, da wird dann irgendwie für Sea-Watch gesammelt oder irgendwie sowas. Ne? Also was dann reingeht über den Mexikaner an Geld. Und bei mir ist es dann die Rote Hilfe, logischerweise. Rote Hilfe e.V., ne? Das ist ja ein Verein, der aufpasst, dass Leute, die politisch aktiv sind und links sind, die Stress haben mit Staat und irgendwas, dass die dir raushauen. Und finde ich, in der Zeit, wo wir Nazis im Bundestag sitzen haben, finde ich das extrem wichtig, dass man solche Organisationen unterstützt. Ja, so ist das. Deswegen Rote Hilfe. Don't drink and riot steht ja auch hinten drauf. Ne? Muss da nachmachen.
Das ist sehr schön. Nochmal kurz zurück zur Tour. Das stelle ich mir logistisch als Wahnsinnsding vor, so eine Vorbereitung. Also, weil das ja alles, also vieles muss ja einfach schon gepackt sein, ja. wenn es losgeht.
Und alles?
Ja.
Also alles?
Und wie sieht das aus? Also man plant die Gerichte vorher? Hm. Nein.
Also die für die ersten, für den ersten Block schon, weil ja. dazu kaufst du ja auch ein. Ne? Also ja. wir sind immer so organisiert, dass wir immer eingekauft haben, dass wir das Gröbste eingekauft haben für den Folgetag schon. Das heißt, wir haben ja immer örtlich dann Leute, die für uns einkaufen, Ranner oder eine Rannerin, die mit dem Auto losfährt uns, und für uns in den Großmarkt fährt und den Kram an den Start bringt. Und wenn ihr in einer Stadt wie Köln oder Düsseldorf dann im Stau steht, geht es ja nicht, dass es nichts zu essen gibt. Deswegen sind wir so organisiert, dass wir halt eigentlich immer safe sind und dann für den nächsten Tag eingekauft werden kann. Und also das hat sich halt auch, weißt du, über die Jahre, also wir haben das erste Case, was wir gebaut haben, das war so groß, also das hast du gar nicht irgendwie durch eine Tür gekriegt. Das war total, total naiv. So, das haben wir dann auseinanderbauen lassen. Und so, das hat sich über die Jahre halt echt perfektioniert irgendwie. Perfektioniert, das richtige
ja,
Wort.
Ja,
naja,
genau. Das passt.
Perfektionalisiert. Nee. Okay. und ja, mittlerweile, weißt du, jetzt haben wir so einen Schrank, da machst du auf, da ist an der Seite, sind die Cornflakes und Teegläser drin und dann im Plüsch eingepackt ist dann so ein Besteckkasten und der ist von hinten beleuchtet und das Ding ist von innen mit so einem Stoff tapeziert und oben sind die Tassen drin, unten steht dran All Cups are Bastards und also so entsteht das dann halt, also so wie du es brauchst. Also das hat natürlich dann den Vorteil, dass du das Ding hinstellst und nicht wieder alles auspacken musst, sondern du machst das Case auf und hast diese Posten da stehen. Ne? Das heißt, die musst du nicht jedes Mal ein- und ausbauen, so. Also aufbauen. Und so zieht sich das durch die ganze Küche. Und jetzt haben wir so bei so einer normalen Tour, bei den Hosen ist es viel größer, da haben wir einen ganzen LKW voll. Aber bei einer normalen Tour haben wir so 6 Truckmeter, so wird gerechnet. Ne? Also 6 Meter im Truck ist nur Catering. Mhm. Und ja, das ist halt, und das, also ich bin da auch ein bisschen Nerd. Also das muss halt auch genau so sein, wie ich das will. Und es muss genau alles da sein. Und die Leute sollen halt vernünftig kochen können. Und ganz viele Köche, das sind ja alles Freelancer, die erzählen mir, dass meine Küche oft viel, viel besser ausgestattet ist als so manche stationäre Küche, so in denen sie gearbeitet haben. Und aber klar, das, was so brauchst, das musst du halt haben. Ne? Es gibt natürlich immer ein paar so Sachen, also eigentlich bräuchtest du einen riesen fetten großen Konvektomaten. Mhm. Also, ne, also das ist ein riesengroßer Ofen. Das wäre aber auch wieder so ein Monster-Case. Den kriegst du wieder irgendwie nicht rein. Ne? Oder wenn du einen großen Herdblock hast, so, der ist auch wieder so groß und dann geht dir der Herdblock kaputt. Deswegen haben wir nur Ceranfelder, so einzelne. Mhm. Das heißt, wenn uns von unseren 6 oder 8 Ceranfeldern eins mal kaputt geht, dann kriegst du der Techniker, der kann es reparieren und wir können auf den restlichen weiterkochen, weißt du? Und diesen Konvektomaten haben wir halt etwas kleinere Öfen. Das ist schon manchmal praktischer mit einem großen, aber du hast halt oft auch in den Hallen oder in den Clubs nicht den ewigen Platz, den ganzen Kram aufzubauen. Ne? Das heißt, du musst dich auch überall reinschachteln und das sind dann die Sachen, das ist dann so der Wermutstropfen, den man hat, dass man dann halt. Es wäre schon ein bisschen einfacher mit einem richtig fetten, großen Ofen, aber den, was hast du davon, wenn du den irgendwie nur jedes drittes Venue aufbauen kannst, weißt du? So.
Wo baut man dann halt wirklich so eine Küche auf? Also jetzt?
Also früher waren es ganz oft in Sporthallen, waren es ganz oft so Umkleidekabinen. Manchmal haben die echt nur so nach dem SchülerInnen-Schweiß gestunken. Als wir dann ankamen, ohne Scheiß. Schuhe. So. Und dann hast du halt diese Spülbecken, haben wir eine Kisten raufgestellt und die armen Catering-Hilfen mussten dann da irgendwie so halb gebückt irgendwie in diesen Wannen. Also das ist... Da hat sich auch schon einiges getan irgendwie in den Jahren. Das ist schon professioneller geworden. Auch die Hallen, die achten mehr drauf, wenn sie neu bauen oder umbauen, dass sie das Catering-konform machen. So, dann weiß man mittlerweile, was ist. Und viele kennen uns, na klar, nach 30 Jahren kennen uns auch viele VeranstalterInnen irgendwie ganz gut, dass die schon uns manchmal ein bisschen auch als Maßstab vielleicht nehmen, habe ich manchmal den Eindruck, weil wir halt auch... Wir haben halt echt auch relativ viel Kram dabei und die wissen an uns, was wir am Platz brauchen. Und das heißt, da ist mittlerweile auch so ein geiles Arbeiten mit denen, dass wir da schon gar nicht viel bestellen oder machen müssen. Die wissen, die kommen, die brauchen das und dann läuft das so.
Ich glaube auch, dass ihr die Latte für so Tour-Catering definiert habt. Also das ist jetzt klingt jetzt gewagt, aber jedes Mal, wenn man hört, ob irgendwer auf Tour ist und du fragst, habt ihr die RGF als Tour-Caterer? Ah nee, leider nicht, die waren schon gebucht oder so. Also in der ganzen Konzertbranche in Deutschland seid ihr, habt ihr einen verdammt hohen Namen. Und ich selber hatte auch schon das Vergnügen, mal bei euch essen zu dürfen. ich möchte nie wieder als Gast irgendwo ein anderes Tour-Catering haben, weil das cool. ist halt schon, muss man sagen.
Also höre ich natürlich total gerne, kann ich natürlich auch wieder selber nicht so richtig beurteilen, was ich aber, also angefangen hat das bei uns ja so, dass wir dann ganz naiv, wie wir waren, die Essen angerichtet haben, auf Tellern angerichtet haben und dem Gast gebracht haben, so wie wir es aus dem Restaurant kannten. Und die alle, hä? Haben erst das Buffet gesucht, die Shaving-Dishes, irgendwie die Warmhalte-Bottiche, irgendwie, wo das sonst das Essen drin ist. Und dann haben die da ein Essen serviert gekriegt. Und ich glaube, und dann irgendwann haben wir angefangen, früher haben wir das immer so auf Karten geschrieben, auf so Zettel geschrieben, was es denn gibt, welche Auswahlgerichte wir haben. So in der Regel waren zwei, eins mit und eins ohne Fleisch. Und irgendwann haben wir dann, weil die Leute dann immer das, wo dann Fenchel drauf war oder irgendwas, haben sie nun mal nicht gegessen. So. Und dann haben wir halt irgendwann einfach mal so zwei Opferteller gebastelt, Schauteller sozusagen. Und dann kamen sie an und haben, oh, guck mal, das nehme ich. Und dann hast du so richtig dicke, bärtige Tracker, die irgendwie vor jedem vegetarisch-veganen Essen flüchten würden. Haben gesagt, das nehme ich, das ist lecker. Und beim letzten Bissen haben sie dann festgestellt, dass da gar kein Fleisch bei war, waren aber am Ende ganz begeistert, dass sie gar nichts vermisst haben. Und dann hast du auf einmal so Sachen gehabt, dass Leute ankamen und sagen, oh geil, RGF wieder, dann kann ich ja mal wieder eine ganze Tour mich fleischlos ernähren und so. Also die haben das wirklich zum Anlass genommen. Und das mag sein, dass wir da halt andere Maßstäbe gesetzt haben. Ne? Und das machen so, mittlerweile machen das andere auch, dass sie so ihre Schauteller haben und auch einen Teller-Service machen. Nicht immer, aber das gibt's. Ich glaube, da waren wir die Ersten, vermutlich. Also.
Ja. Aber ihr müsst dann ja schon in jeder Stadt auch Leute haben, wo du dann weißt, dass du auch einfach die Qualität bekommst, oder? Also ich meine, das ist ja dann auch wahrscheinlich was man über Jahre...
Wie Leute, also die Leute...
Also die Händler, wo du weißt, da bekomme ich auch die Qualität.
Soll ich dir was verraten? Das ist die Lebensmittel-IKEA, das ist das, wo wir mal hingehen.
Okay, alles klar.
Gut. Also... Ohne Scheiß, das ist, also das, dieser sehr gut strategisch, sehr gut auf Deutschland verteilte Gastro Cash & Carry Großmarkt, wo wir hingehen, da kriegen wir halt, also der ist halt, da kriegen wir alles. Und wir haben uns mittlerweile eigentlich auch auf das Programm eingeschossen, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, zu 100.000 verschiedenen Händlern zu gehen. Das schaffen wir, das ist einfach zeitlich nicht möglich. Da bräuchtest du nochmal zwei Leute und das zahlt dir irgendwie keiner. Ne? So, das heißt, damit kann man arbeiten. Und mittlerweile arbeiten wir mit denen auch so gut zusammen, dass sie teilweise beliefern dich oder reservieren dir was und freuen sich, wenn man kommt und so. Also, und das in ganz Deutschland. Wir sagen ja schon so, wir sind metrosexuell irgendwie. Ja.
Falls jemand aus diesem wunderbaren Düsseldorfer Unternehmen...
Steht da, glaube ich, sogar drin, ne?
Wahrscheinlich, ja. Metros, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es vor 20 Jahren gelesen, ich muss es zugeben. Tobi. Ich habe es nur heute rausgekramt. Ja, aber wenn dieser große Cash-and-Carry-Markt, der ja in Düsseldorf sitzt, diesen Podcast zufällig hört und meint, Mensch, wir haben noch Sponsorengelder rauszuhauen, nehmen wir euch bei uns,
dann pitcher29@gmx.de
und dann sagen wir auch, wie der Laden wirklich heißt, U-Bahn auf Paris, so würde ich es jetzt mal ein bisschen umschreiben. Wer es errät, keine Ahnung.
Wie die Metro heißt.
Die Metro heißt, genau, bekommt eine Packung Streichhölzer. Nein, aber natürlich, klar, so muss man das machen. Wie groß ist denn eure Crew auf Tour? Wie, wenn ihr so, ich sag mal, nehmen wir mal den ganz großen Maßstab, Tote Hosen, ist wahrscheinlich die größte.
Ja, da waren wir, glaube ich, jetzt letzte Tour waren wir so 12 oder bis 12, 13, 14, also ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Also aber Köche, so, das
Küchenhilfen
war,
und so.
Nee, Küchenhilfen nochmal extra, nochmal 5 dazu.
Also 12
und 14 Rainer dazu. Ja, also Mitreisende. Das war richtig viel. Ansonsten sind wir 4 bis 5 bei anderen Touren. Mhm. Jetzt so bei Kraftclub waren wir zu 4.
Also jeder von den Kraftklubern quasi seinen eigenen Koch sozusagen.
Naja, dann würde ja keiner was trinken.
Ja, okay, gut. So.
Und das ist auch wichtig.
Trinken ist wichtig, sagt mein Arzt auch immer. Aber gibt es denn dann so, ich meine, wenn du jetzt auch Jahre schon mit den Bands arbeitest, gibt es da, du musst keine Namen nennen, aber gibt es da so ein paar, ja, ich sag mal, ich will jetzt mal das, will jetzt nicht das Wort
Dieven.
Ja doch, ich sag jetzt das Wort Dieven.
Dieven.
Gibt es da so Dieven, wo du weißt, so, okay, der kriegt jetzt... keine Ahnung, nur Hirse oder...
Das muss ja erstmal, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil klar gibt es diesen Typen, die finden sich tatsächlich ganz oft eher so manchmal in den Crews, die so ein bisschen Bandnähe haben, wobei das noch nicht mal bei den deutschen Bands ist. Das habe ich eigentlich, fiel mir das mal so bei, gerade bei so Ami-Bands auf irgendwie, da hast du das eigentlich eher. Und die Musiker und Musikerinnen selber, die sind, also weißt du, manchmal wird, also... Wir waren zwar jetzt mit Madonna nicht unterwegs, aber da gibt es eine Geschichte, die kursiert, die sehr beispielhaft dafür ist. Weißt du, die macht das jetzt seit ganz vielen Jahren und dann heißt es, sie möchte auf den Festivals ihr eigenes Klo haben. Da darf vorher keiner drauf das soll nur für sie sein. Und dann heißt es, oh, die Diva und kann sich mal zurückerinnern an ihre, naja, erinnert sich zurück, weil da hat sie immer auf irgendwelchen Scheißhäusern gepisst, wo irgendwelche schwitzigen Hands zu blöd waren, sich hinzusetzen und so, weißt du, ja. Und dann sagt sie irgendwie, hey, Mann, ey, ich verdiene Geld, ich muss mir das nicht geben. So, und dann ist das dann Divenkram, finde ich eigentlich, ich finde das dann völlig okay. Das ist dann die Priorität, die sie da setzt.
Ja, richtig, und das ist genauso divenhaft wie die Menschen, die sich bei Festivals dann fertig aufgebaute Zelte und ein eigenes Dixie hinstellen und dann sagen, oh, Madonna, die Diva. Also von daher.
Ja, das kannst du ja eben, also wo ist halt die Grenze, ne? Also,
oder ins Hotel gehen.
Von daher.
Ja, wenn man auf dem Festival arbeiten muss, finde ich ins Hotel gehen legitim, nur um mich selbst zu verteidigen.
Selbst als Gast. Ich finde, das ist eine gewisse Grenze, wo man sagt, reicht jetzt. Jetzt gehe ich ins Hotel.
Gibt es ja doch dann so Anfragen von Bands, wo ihr schon mal gesagt habt, so, ey, boah, die hatten wir letztes Mal, die wollen wir nicht mehr, weil das so kompliziert war irgendwie beim Essen, oder ist euch sowas noch gar nicht untergekommen?
Nee, das eigentlich nicht. Es gibt eher andere Bands, wo wir, für die wir nie arbeiten würden.
Okay.
So rum, ne? Also, na, kannst dir denken, wer das ist, ja. Irgendwie, Onkels Freiwild und so weiter.
Ja, Andreas aber die Kabel stellen dann schon auch Anfragen.
Also ich glaube, dass wir mittlerweile tatsächlich den Ruf haben, dass die sich das schenken, uns anzufragen und das vielleicht auch rein politisch nicht passt, weil, also wir sind ja schon politisch, also ich jedenfalls so, das, da mache ich auch kein Hehl draus, im Gegenteil. Es ist sogar, also das ist jetzt zum Beispiel, ne, das fand ich, das ist mir jetzt diesen Sommer, ist es mir auch gefallen, wo ich dann wieder von so vielen Bands und Support-Bands die Catering-Anweisungen gelesen habe und dann gedacht habe, Mann, ey, ihr wollt doch Avantgarde sein und ihr wollt doch, dass es der Welt gut geht. Warum bestellt ihr Nestle-Produkte? Warum bestellt ihr Plastikwasser? Warum bestellt ihr irgendwelche Getränke in irgendwelchen absurden Mengen, wovon ihr alle, wenn ihr die alle wirklich in dem Abend trinken würdet, irgendwie alle im Krankenhaus landen würdet, wenn ihr überhaupt überlebt. So, und da habe ich mir überlegt, dass ich, also das würde ich ganz gerne mal machen, irgendwie mal einen Artikel schreiben, vielleicht für irgendein Fanzine oder für irgendwas oder einen Blog, wo ich das mal aufdröse und denen sage, guckt euch mal bitte eure Catering-Anweisungen an und überarbeitet die mal und bringt die mal wieder auf einen neuen Stand irgendwie. Es ist halt, manche Sachen sind wirklich überholt irgendwie. Red Bull ist ein Nazi, der Typ. Der ist jetzt zwar gestorben, aber ich glaube nicht, der hat trotzdem noch Servus TV mit seinen Schwoblern da und so, weißt du?
Ja.
So, und das muss doch keiner unterstützen irgendwie. Und das habe ich, also ich habe mich zum Beispiel mit Beatsex und mit Betontod drüber unterhalten. Beatsex, die fanden das total interessant und wir haben dann wirklich lange drüber geredet, das war wirklich, wirklich spannend. Und auch Betontod, irgendwie, da habe ich sogar einen Anruf gekriegt, irgendwie, ob ich, wir wollen das jetzt mal umstellen, kannst du uns da mal ein bisschen unterstützen? So, das habe ich noch ausstehen, das muss ich noch machen, aber das ist gar nicht so, dass ich, also die nehmen das wirklich dankend an, ne? So diese Sachen, genauso wie wir mit dem veganen und vegetarischen Essen umgehen. Also ich meine, ganz mal ernst, erst mal die Zeitung aufgeschlagen, im Moment fährt die Welt gerade voll Karacho an die Wand. Das heißt, wenn jetzt nicht endlich mal irgendjemand reagiert, dann war es das bald so. Ne? Mhm. So, und auch so sind schon Schäden da, die nicht mehr zu reparieren sind irgendwie durch die. Und wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen, also das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, ne? Ganz abgesehen erstmal vom Tierleid. Und deswegen fragen wir jetzt alle unsere Kunden, wie viel Fleisch sie denn noch möchten, dass wir anbieten. Und die meisten nehmen das, also vieles, ach so, ja. Also ich will die natürlich auch so ein bisschen triggern, da so ein bisschen auch in die Verantwortung nehmen. Und die meisten sagen, ja, also wir möchten nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber mach viel weniger so, ne? Dann wird eine Prozentzahl rausgehauen, was dann auch wieder schwierig ist. Manchmal hast du das dann auch unter gebuchten Köchen, die da selber noch gar nicht so weit sind. Also okay. Da ist es so einfach, ein Stück Fleisch rosa zu braten, aber irgendwie ein vernünftiges, vollwertiges, auch proteinhaltiges, super leckeres veganes Essen hinzukriegen, ist halt was anderes. So, da muss man sich mit auseinandersetzen. So. Aber,
ich koche auch länger seitdem.
Ja.
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 Es ist so.
Und mittlerweile gibt es ja zum Glück immer mehr ganz gute Produkte Also wirklich, also die auch so eine Fleischhaptik haben oder irgendwie so, also die dann, die auch lecker sind. Also
und das, Fast Food,
da
ne?
kann man also, einiges machen. Und dann,
ja, da wollte ich jetzt
und
noch
was hinaus. Wir, ganz kurz mal, was wir halt noch machen, ist ähnlich wie die Geschichte mit dem, dass wir auf einmal die Teller hingestellt haben und die Leute auf einmal Fenchel gegessen haben, ne? Machen wir jetzt, also wir beschriften nicht mehr die veganen und vegetarischen Gerichte, sondern machen es umgekehrt. Wir machen 2 Ausrufezeichen für Fleischgerichte, 1 Ausrufezeichen für Vegetarische und alles andere hat gar kein Ausrufezeichen und ist gar nicht gekennzeichnet. Weil es ist auch total hohl. Warum soll ich denn jemanden vor Essen warnen, was nicht dabei ist? So, ja. Ich muss doch den davor warnen, das, was dabei ist, was der vielleicht nicht mag.
Ja, das ist genau wie der Gedanke, dass man nicht mehr Biofleisch kennzeichnet oder Bioprodukte kennzeichnet, sondern die Produkte kennzeichnet, die halt nicht Bio sind.
Und genau das ist nämlich der Punkt. Also das regt mich eigentlich noch viel, viel mehr auf, dass du irgendwie so weißt du, du kaufst dir eine Paprikaschote und da ist die, wo keine Zusatzstoffe, also keine Pestizide oder irgendwas dran sind, die ist gekennzeichnet. Ja. Weißt du, die ist gelabelt. Und jedes weiterverarbeitete Produkt muss akribisch aufgeschrieben werden, was da drin ist. So, aber in dem Fall ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon voll damit abgefunden, dass Bioprodukte, Fairtrade-Produkte und so weiter, dass das was Besonderes ist. Und dann fühlen wir uns ganz toll, dass wir mal in den Bioladen gehen. Aber eigentlich darf das nur ein Tool sein. Und eigentlich muss damit immer ein Aufschrei hergehen, irgendwie, was das eigentlich für eine Riesenscheiße ist. Irgendwie, dass wir überhaupt, weißt du, wir haben, ich war ja auch mit Oxfam Ecuador irgendwie auf Bananenfeldern, weißt du, da habe ich gesehen, wie Leute da vergiftet wurden, ich war in Schulen, wo Kinder mit Behinderungen unterrichtet wurden, weil die Eltern während der Arbeit mit Pestiziden aus dem Flieger besprüht wurden und irgendwie krank wurden und Pickel gekriegt haben und also teilweise sogar gestorben sind, also richtig, richtig krass. So, und damit wir hier eine billige Banane haben, die irgendwie günstiger ist als ein Apfel, weißt du, und
Also man hört ja ganz oft, ich kaufe fast ausschließlich Bioprodukte. So, werde aber ganz oft belächelt, weil die alle dann sagen, ja, aber man hört doch immer, das ist ja Quatsch.
Aber, ja, reden sich raus.
Genau, ja. Es ist ja es gibt auch trotzdem
also
noch...
Also, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist schon auch ein Privileg, sich Bioprodukte leisten zu können.
Ja.
Weißt du, so das ist halt auch was...
Ja. Aber ich rede ja mit Leuten, die genauso wie ich...
Die haben Angst vor Veränderungen. Das ist auch genau das Gleiche, was wir jetzt haben mit der letzten Generation. Ich feiere die übrigens total ab, bevor ihr euch hier mir...
Ich feiere
die total ab. Irgendwie, ob sie sich an der Straße festkleben oder ob sie Bilder beschmieren. Ich finde das groß, also ganz, ganz groß. Weil, kann ich dir genau erklären, weil sie machen was.
Ja,
die machen was, weißt du, die Bedrohung ist derartig groß. Und dann hast du irgendwelche gelben AfDler oder FDPler, wie man sie nennen will, die irgendwie von oben herab irgendwie auf diese Menschen gucken, die als Klimaterroristen betiteln und irgendwie weißt du, das ist so ein hilfloses Gebaren, das ist höchst peinlich so. Und letzten Endes, und da war mal die Carla Hinrichs, ne? Finde ich sehr, sehr gut. Das ist die Pressesprecherin von der letzten Generation, eine ganz eloquente Frau, ganz, ganz super. Und die war bei Anne Will eingeladen, auch wieder mit diesen ganzen Spacken, die das zwar richtig fanden, die Ziele, aber es ist ja einfach der falsche Weg. Und genau das hatte dann Anne Will auch die Carla Hinrichs gefragt. Irgendwie, ja, wie ist denn so 56% der Bevölkerung fänd diese Aktion nicht gut, fänd zwar die Ziele gerechtfertigt, aber die Aktion nicht gut. Und dann hat sie gesagt, Frau Will, sagen Sie mir, was wir machen sollen, wir machen es sofort. Und dann hat Frau Will Schnappatmung gekriegt und wusste nicht mehr, was sie sagen soll. So, und das ist genau das Ding, was du mach, wenn du, egal, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Und wenn du die Bevölkerung nicht mitnimmst, geh mal zurück in die meisten Proteste, ob das die damals, dass wir gegen die Atomkraft oder für den Frieden auf die Straße gegangen sind, wir wurden alle von mindestens 56% der Bevölkerung belächelt und fanden die alle scheiße. So, und das hat aber am Ende was gebracht, weißt du, jetzt haben wir eine grüne Partei, da muss man es auch, das ist ja egal, ein neues Thema, aber egal. So, auf alle Fälle war das auch eine Ausgeburt daraus, ne? Und da haben auch alle gegen gewettert.
Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt, also ich finde einerseits, finde ich es gut, dass es die gibt, ich finde auch gut, was sie machen, manchmal frage ich mich aber, bei manchen Protestaktionen frage ich mich, geht's den Leuten, die das da gerade machen, und da rede ich jetzt von den Individuen, nicht von der großen Sache, geht's denen wirklich darum, um den Protest, oder geht's gerade um Selbstdarstellung? Und da frage
aber
ich mich
warum fragst du dich das? Also warum machst du nicht selber irgendwas, was jetzt keine Selbstdarstellung ist?
Ich versuche selber in dem, was mir möglich ist, so klimaneutral zu leben wie möglich. Zum Beispiel
aber das ist, Urlaub, ohne Scheiß, weißt du, das ist für mich genau so ein Rauswinden, wie irgendwie, ja, aber Bio ist doch nicht in Ordnung. Das ist genau das gleiche Schema. Irgendwie zu sagen, ja, aber die wollen sich doch nur selbst darstellen und überhaupt.
Ich sage ja nicht,
weil in Wirklichkeit haben alle, die das kritisieren, nur davor Angst, dass sie, selbst was verändern müssen. Weil wir müssen alle viel, viel weniger Fleisch essen. Wir müssten alle fast vegan leben, sonst sind wir nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Bin ich bei dir? Ich sage ja nicht, dass das nur Selbststeller, auf gar keinen Fall.
Nein, aber dann lass dich doch, dann sind es halt,
denke ich mir,
aber damit kippst du doch wieder Öl auf die Mühlen der ganz schlimmen Kritiker von den
das ist natürlich richtig,
Generation.
Aber nur weil es die ganz schlimmen Kritiker ist, muss man nicht jede
Protest dazu gut finden. Und ganz im Ernst, diese nein, aber es ist so irrelevant. Weil ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich diese Aktion gut finde. Ich finde das gut, dass die was machen. Und
da bin ich bei dir.
Und überleg mal, woher sie es gebracht haben. Sie haben es zu Anne Will gebracht. Sie haben es dahin gebracht,
dass
das Unwort des Jahres Klimaterrorismus
ist
und so weiter. Also,
keine Frage.
Die haben richtig viel erreicht, finde ich.
Keine Frage. Ich finde, wie gesagt, ich finde das große und Ganze.
Von daher,
bei einzelnen Aktionen denke ich manchmal so,
von daher ist es so egal.
Aktionen bescheuert, die falsch dargestellt werden. Also wie das Beschmieren der Bilder hat ja niemals stattgefunden.
Beschmieren ja keine Bilder, sie beschmieren
ja nicht. Weißt du, was Daniel Richter dazu im Interview gesagt hat? Das ist ja ein sehr, sehr bekannter, der bekannteste zeitgenössische Maler. Der sagte, ja, sollen wir malen, wische ich ab, so ein Ölgemälde. Also selbst wenn es ohne Glas wäre. Und das finde ich, ich finde das auch eine... Also eigentlich ist es ihn, also das ist, ich glaube, der Daniel Ruch sagte das vom Zentrum für politische Schönheit, das, also der hat kritisiert, dass da eine Glasscheibe dazwischen war. Nein, ich finde das auch so sinnstiftend, weißt du, weil die Leute, eigentlich ist das so ein Honeypot. Also die Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass man die Kunst, der für die Ewigkeit ist, und was würde ein Vincent van Gogh sagen, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass sein Bild beschmiert würde. Vielleicht findet er das ja total geil, dass sein Bild noch für so eine geile, wichtige politische Aktion hergenommen wird. Vielleicht, und letzten Endes, diese Bilder, wenn die kaputt gehen, ist es ein Problem. Wenn die ganze Erde kaputt geht und damit alle Menschen, Tiere zusammen, dann ist es kein Problem. Das kann man dann irgendwie hinnehmen.
Ja, aber wenn dann
irgendwann
in ein paar tausend Jahren Außerirdische keine Kulturschätze mehr finden, weil die alle beschmiert sind.
Dann kannst du ja den Vorschlag von Markus Lanz aufgreifen und das irgendwie nach Tirol in die Berge bringen. Da gäbe es Plätze, wo das Wasser nicht hinkommt.
Ja, da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher.
Echt? Weil hat er wirklich gesagt?
Ohne Scheiß. Gletscher schmelzen, sind in Tirol die Berge auch
das ist halt Quatsch.
Es gibt doch jetzt diese virtuelle Kunstform, wie heißt das denn noch? Ja, was man sich kaufen kann, und dann sind das Bilder von Künstlern oder
Blockchain. Nein. Ja? Nein, ich weiß aber, was du meinst.
NFC im Kopf.
Ich komme nur, nein, nicht NN.
Nein, aber so ähnlich heißt das.
Es tut mir leid, wir müssen die Podcast hier einen kleinen Moment unterbrechen, weil die beiden Moderatoren noch
irgendwas. Nee, wir hätten das recherchieren müssen. Ich weiß aber genau, was du meinst. Du meinst dieses Ding, es ist ein virtuelles Kunstwerk,
genau,
was nicht haptisch existiert, sondern nur digital.
Richtig.
Genau, richtig. Ich komme jetzt aber nicht auf den Fachbegriff. Ja, genau, richtig. Aber worauf ich hinaus wollte, du bist da ja sehr engagiert und das bist du ja schon immer gewesen. Hast du gemerkt, so in den 30 Jahren, die du jetzt die Rote Gourmet-Fraktion machst, dass da auch schon das Bewusstsein sich bei deinen Kunden, nenne ich sie jetzt mal, auch schon verändert hat von sich aus? Also ich meine, du warst ja früh, ihr habt ja schon immer vegetarisch gekocht, weil in der Szene, in der ihr unterwegs seid, war das ja schon gang und gäbe.
Eben, und das ist ja genau das Ding. Also viele aus dem künstlerischen Bereich und auch deren Crews sind ja ganz offen für Veränderungen und für, ne, so. Also man merkt jetzt tatsächlich überall, also ich will das gar nicht mal jetzt auf die Kundschaft, auf die Crews und Bands beziehen, aber man merkt schon, dass es da so eine, dass auch da so eine gewisse Spaltung da ist. Also die einen, denen das halt auch von mir ist auch egal ist oder sich auch gar nicht mehr drum kümmern. So früher, also ich weiß nicht, ich finde, also für mich ist ja Musik, ganz besonders Punk, ist was unheimlich Politisches. Also ich finde, da gehört ja Politik total dazu.
Absolut.
Und ich finde, das hat so manchmal bei manchen, also manche sind ganz stark in dem Punkt und manche sind so, die vernachlässigen das so. Also ich merke das so manchmal in Gesprächen, wo die teilweise Bauklötze staunen, wenn ich mich mit denen unterhalte und denen dann irgendwie erst bewusst wird, ja stimmt, das ist ja totaler Scheiß und man sich da gar keine Gedanken drüber machen oder, ne? Ich sag's nur, irgendwie sich Red Bull bestellen und Plastikflaschen ohne Ende und so weiter. So.
Ja. Jetzt, die andere Frage, auf die ich hinaus wollte, war, wir sprachen vorhin über die ganzen Ersatzprodukte. Vegetarische, vegane Ersatzprodukte. Wie stehst du dazu? Weil es gibt ja Leute, die sagen so, ist alles scheiße, ist Lebensmittelchemie, wobei ich denke so, naja, mittlerweile gibt es da so gute Sachen. Ja, natürlich kann ich meinen Seitan versuchen, selbst herzustellen, aber wenn ich mir von, keine Ahnung, vom Vegetarian Butcher die Chicken Chunks hole, die ich total lecker finde.
Weißt du, auf der einen Seite wird dann rumgezickt irgendwie, dass da Chemie drin ist. Auf der anderen Seite wird rumgezickt, dass die Haptik ja gar nicht stimmt. Und so, also bitte, also erstens muss vielleicht irgendein Tod sterben und zweitens, wenn ich mir jetzt so diese Zutatenlisten bei vielen Sachen angucke, ja, gut, ein paar gibt es Sachen, die kenne ich nicht, aber wenn man mal googelt, dann ist das alles irgendwie auch gar nicht so wild.
Eben, richtig.
Und dann guckt ihr doch mal irgendwie hier einen Leberkäse von irgendeinem anderen Metzger an oder irgendwelche Salami verarbeitete Wurst, was irgendwie, wo jeder die sofort fressen würde, ohne dass er überhaupt jemals irgendwie auf die Zutatenliste guckt, da ist dann alles okay.
Geschweige denn, was das Tier vorher zu essen bekommen
hat. Das kommt noch oben drauf, ja klar.
Ja, genau. Ist ja so. Oder, ne? Also ich habe wirklich mit der Geburt meiner Tochter aufgehört, Fleisch zu essen. In der Schwangerschaft habe ich noch Fleisch gegessen. Und dann hat es aufgehört, weil ich wirklich angefangen habe, mich davor zu ekeln. Also das kam so aus dem, ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich habe nur noch beim regionalen Metzger gekauft, ich habe nur noch Bio. Also damit ging das so los. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, warum? Also
Bioschwein werden auch lebend die Eier abgeschnitten, ja. Ne? Ohne Betäubung. So.
Ja, also. Genau. Also das ist, ne, die Qual ist, und ich war dann einfach nicht mehr bereit, das mitzugehen. Natürlich koche ich zu Hause trotzdem Fleisch, weil der Andi noch Fleisch isst und unsere Tochter eben auch ab und zu, wobei sie immer die Wahl hat und tatsächlich mehr zu den Ersatzprodukten greift, als zum echten Fleisch. Also wenn man so ein Kind da hinsetzt.
Das Geile ist, dass die dann halt auch ganz anders aufwachsen mit dem Thema. So, und dann hast du, also was hast du, also ich finde, dass ich so viele Leute, die irgendwie vegan als Schimpfwort betrachten und irgendwie, wenn sie dann irgendwie, ja, das sieht aber lecker aus, wollen zugreifen, das ist aber vegan, dann schrecken sie davor zurück, als wäre es giftig irgendwie. Also das finde ich schon eigenartig irgendwie, wobei ich schon, also ich, das ist tatsächlich auch gerade für einen Koch und so, ist das schon ein Dilemma. Ich finde Fleisch auch so geil und ich finde es so lecker und man kann so tolle Sachen damit machen und überhaupt, also ohne Scheiß, ich finde, ich schaffe das auch nicht, mich völlig vegan zu ernähren, aber ich esse extrem viel weniger Fleisch. Also und das, denke ich, ist es halt auch. Also wir müssen halt alle komplett reduzieren und weiß tatsächlich echt nicht, wie man das hinkriegen soll. Über den Preis ist es eine ungerechte Sache, weil ich verdiene ganz gut, dann kann ich mir also so viel Fleisch kaufen, wie ich will. So.
Ja.
Und das kann derjenige, der irgendeine Stütze empfängt, kann das halt nicht. Vielleicht muss man wirklich mal über so ein Fleischkontingent nachdenken,
was jeder noch hat.
Oder halt, ohne Scheiß jetzt mal.
Also, ist so. Also ich bin im normalen Leben Sozialarbeiterin und habe immer nur in Brennpunkten gearbeitet. Und ich weiß, dass die Leute, mit denen ich arbeite, wenn ich denen das erzählen würde, die, ja, also das, ich würde die verhöhnen damit.
Und na? Ich sehe da tatsächlich die Politik auch im Zugzwang, weil es ist ja eigentlich wenn du das mal so vergleichen willst, ist ja so die Regierung könnte man ja vergleichen mit den mit den Eltern und wir sind die Kinder sozusagen, ne? Auf die sie dann irgendwie auch wo sie aufpassen müssen, dass da alles irgendwie vernünftig läuft, auch für die Zukunft. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, gerade wenn wir jetzt auch beim Klima sind, warum, also weißt du, in dem Moment, in dem du jetzt ein Tempolimit durchsetzen würdest, dann wäre das endlich ein Signal, wir müssen was machen, solange, wenn solche einfachen Sachen nicht passieren, wie soll dann bitte hier aus deinem Umfeld da, wie sollen die dann irgendwie jemals kapieren, dass sie vielleicht auch mal das vegane Schnitzel probieren sollen? Ja. Mhm. So, also das kann doch gar nicht funktionieren. So, und da finde ich, sind die so unheimlich unkreativ. Man könnte sich da so viel Sachen überlegen. Weiß nicht, vielleicht mal irgendwie sich ein paar Fernsehköche an den Start holen, sich mit denen an einen Tischdeck setzen und sagen, überlegen, was machen wir da mal? Machen wir mal einen Wettbewerb und nach dem geilsten veganen Imbiss, weil das regt mich zum Beispiel auf, wenn ich unterwegs bin und irgendwie Hunger habe und an einer Raste rausfahre oder irgendwo, du kriegst du irgendwie ein vertrocknetes Brötchen. Was irgendwie, weiß nicht, mit einem Käse und vegan kannst du ganz vergessen. So,
richtig, richtig.
Und das ist so, so schlimm. Und weißt du, wenn es da irgendwas gäbe, was solche Leute da noch, ohne da großartig die veganen Flagge raufzuklemmen, irgendwie einfach mal präsentieren würden oder einfach auch viel mehr vegetarisch-vegane Rezepte rausbringen würden und nicht 95%, aber und dann immer schön geredet, das ist aber irgendwie gutes Fleisch, das hat ja mal einen Namen gehabt, was ich habe, ja, aber das ist genau für dein Klientel ist das halt trotzdem Fleischwerbung, wenn die das hören. Kaufen die sich halt das Tönnies-Scheiße.
Ja, richtig, ja. Aber wo ich das festgestellt habe, zum Beispiel in Fußballstadien gibt es jetzt ja auch nach und nach mehr und mehr vegan, vegetarisches Angebot, Burger und so Geschichten, aber halt auch noch nicht flächendeckend. Und ich habe mit dem Veranstalter vom Ruhrpott-Rodeo mich auch darüber unterhalten. Die hatten
Alex.
Mit dem Alex, genau. Ja. Der Alex hatte, die hatten zum Beispiel öfter schon mal überlegt, ob sie komplett das Ruhrpott-Rodeo komplett vegan machen, haben sich bis jetzt immer dagegen entschieden. Mit dem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch über diese ganze Öko-Geschichte auf Festivals, weil zum Beispiel sagt.
Die Becher und so, ne?
Genau, die Einwegbecher, die, wenn es recycelbare Einwegbecher sind, eine bessere Ökobilanz haben als die dickwandigen Spülbecher, weil wenn du das Wasser dazu nimmst zum Spülen und so weiter, haben die nämlich eine schlechtere Ökobilanz. Aber das ist von jedem auch vom lokalen Faktor abhängig. Hast du Wasser vor Ort, musst du das Wasser dahin bringen und so weiter.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du jetzt diese Milchsäurebecher hast, ich glaube, die müssen dann auch separat entsorgt werden. Das heißt, wenn die dann mit anderen Müll zusammen, dann bist du am Sortieren. Also es ist alles.
Es ist nicht einfach.
Alles schwierig. Ne?
Aber hattet ihr auch schon mal den Gedanken, mal zu überlegen, ob ihr auf komplett, ob ihr euer Angebot nur noch komplett vegan macht? Oder ist das ein Gedanke, wo ihr sagt, ey, das ist nicht möglich?
Naja, also das im Prinzip suggerieren wir das ja unseren Kunden. Ne? Also so, dass ich
vor.
Genau. Und machen es halt auch immer mehr und immer selbstverständlicher. Und also wir haben auch ein paar echt geile Köche, die wirklich total kreativ sind, geile Sachen machen und sind Gänsekeule in vegan und so. Und das weiß ich, wie die laufen ist.
Ja, die ist irgendwie total der Hit gerade.
Also
ne?
auch selber gemacht. Also ja, ist nicht jetzt.
Ja.
Okay, so. Da bin ich gerade Gänsekeule in vegan.
Ja, das gibt's. Kannst du mehrere Varianten. Ja. Du kannst zum Beispiel auch einen Tofu nehmen oder würde auch gehen. Ein Seitan. Ja. Und wenn du jetzt so einen Seitan hast, ne, und diese Seitanmasse dann hast und wenn du, also die musst du so zum Zopf. Musst du drei so Stränge und musst du zum Zopf flechten. Machst du einen fetten Knoten rein und kochst sie dann in deinem Fond, den du dir so abschmeckst, wie du es gerne hättest. Also gerade wenn es eine Gans ist, also wenn du dann mit Majoran arbeitest und mit Beifuß und so mit Sachen, so, die du halt irgendwie auch mit diesem Essen assoziierst, dann kriegst du da so dieses Feeling rein. Und wenn du dann diesen Knoten hast, dann kannst du das so auseinanderfetzen. Mhm. Also ich mache da zum Beispiel manchmal so Gyros draus. Ne? Mhm. So, und das, da merkst du, komm, Unterschied. Also wirklich, das ist total Hammer.
Ich bekomme gerade Hunger und warte auf den Moment, wo der zwischendurch auch mal Fernsehkoch oder sagt, ich habe da mal was vorbereitet. Und jetzt was
nein.
Keine Häppchen. Nee, ich war beeindruckt, wir waren jetzt Anfang Januar, waren wir im Center Park. Aha. Und da haben die, haben da auch umgestellt. Die standen wohl kurz vorm Bankrott und haben sich dann aber für Expansion entschieden und Umstellung. Und die versuchen auch sehr ökologisch zu arbeiten. Und ich habe in Holland vegane Bitterballen gekriegt. Ich bin fast umgefallen, dass es das gibt. Das sind ja normalerweise.
War in denen vorher Fleisch drin? Das frage ich mich bei Frikandeln auch schon immer, deswegen bin ich mir da nicht so sicher.
Ja, vorher war da einfach Fleischmüll drin.
War da Fleisch
mit drin? Ja, eben. Fleischmüll mit Soße, so stelle ich mir das immer vor. Oh, ist übrig im Schlachthof, das machen wir in die Frikandel und in die Bitterballen.
Ja, und Fleischkroketten sind aber auch geiles Scheißzeug. Oh, nee, ich mag holländisches Fastfood.
Und dann habe ich mir dann auf der Speisekarte, haben die da auch ganz viel zu stehen. Und es ist tatsächlich so, dass die Austernpilze bei irgendwem in der Nachbarschaft bei einem Bauern ziehen über den Kaffeesatz, die im Center Parks wiederum recyceln. Mhm. Und dann kommen die Austernpilze zurück und die machen daraus die Bitterballen und an. Und da habe ich gedacht.
Ja, bei Pilzen in Holland bin ich skeptisch, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Es ging. Andi, es ging, oder?
Meinst du, kennen sich mehr mit Hasch aus, oder?
Ja, richtig, genau.
Und um Pilze. Und Magic Mushrooms.
Okay, ich hätte irgendwie total Bock jetzt, wir machen ab sofort einen Koch-Podcast, in dem ohne Blog steht, jede Woche irgendwelche Gerichte vorstellen. Vegan, ist. Gerne. Nein, aber ich hab's vorhin schon angerissen, du hast ja auch diverse Fernsehgeschichten gemacht.
Ja.
Ist das was, wo du zurückblickst und sagst so, boah, geil, würde ich gerne wieder machen? Oder waren da auch so ein paar Sachen dabei, wo du sagst, das waren Formate, wo ich rückblickend sagte, hätte ich vielleicht besser nicht gemacht? Oder wie stehst du da heute zu?
Das nicht. Also ich habe mir, als ich angefangen habe mit dem Fernsehen, habe ich mir, so als alter Punker denkst du auch irgendwie, machst du den Scheiß da mit? Und dann auch noch irgendwie hier so Kabel 1 und RTL 2 und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich doch so bin, wie ich bin und wenn ich mich nicht verbiegen lasse, ne, so lange mache ich das mit. Und das hat funktioniert. Also das hat absolut funktioniert. Und es ist auch so, dass ich ja auch im Laufe der Zeit immer politischer wurde und dass mir das auch immer wichtiger wurde, das auch irgendwie zu transportieren. Und es gab tatsächlich bei den Kochprofis, gab es so hier und da mal eine Sendung, wo ich dachte, scheiße, da hast du nicht aufgepasst. Aber wir waren da schon wirklich diejenigen, die auch das Sagen hatten. Das heißt, cool. Wenn wir gesagt haben, nee, so, das ist Quatsch, so machen wir das nicht. Wenn ein Redakteur irgendwas wollte, dann wurde das nicht gemacht. Und gab es vielleicht auch manchmal so Situationen, also hier und da mal so eine Sendung, wo wir dann halt auch einfach so zu müde waren,
okay.
uns dagegen zu wehren. Und haben dann halt, und das waren so zwei, drei Sendungen, wo ich denke, nee, das jetzt... Da hätte ich mal aufwachen sollen. So.
Aber das war doch der Ursprung der Kochsendung im privaten Fernsehen, oder? Auf RTL 2.
Naja, dieser Coaching-Sendung oder dieser Restaurant-Sendung,
ja, genau. So
das war das erste.
Wurde,
ja, ja, genau.
Ne? Also da gab es euch ja, doch zuerst.
Da gab es erst ein paar Sendungen mit dem Ralf Zacherl und Mario Gotaska und Stefan Marquardt und dem Baudrechsel. Und ich weiß nicht, wie viele die gemacht haben, 60 Sendungen, keine Ahnung. Wir haben dann, ich hab auf jeden Fall alle Fälle so irgendwie etwas über 100, glaube ich, gemacht.
Ach, da warst du gar nicht, guck mal, in meiner
Erinnerung.
Da war
ich gar nicht dabei. Ich war bei der zweiten Generation dabei und auch nicht ganz von Anfang. Und ich bin auch ein Jahr früher, bevor das dann eingestampft wurde, das Format, bin ich auch ausgestiegen. Ja. Also,
es kommt mir bestimmt so vor, weil die das ja so quer oft wiederholt haben, ne?
Das kann durchaus sein. Hast du einen Lieblingsfernsehkoch? Vielleicht heute noch oder von früher? Gibt es da so einen, wo du sagst, den fand ich richtig oder den das war gut? Ich war Riesenfan von Alfredissimo.
Ich muss gestehen, dass ich, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich gucke gar keinen Fernsehen.
Ich höre keinen Podcast, von daher ist okay.
Und das mache ich. Und Kochfernsehen schon gar nicht. Das finde ich sogar ganz schrecklich. Aber also ich habe halt die eigene Sendung geguckt. Nein, es gibt ein paar wirklich ganz, ganz klasse Kollegen irgendwie. Dann gibt es da ganz unmögliche, so, die ich richtig scheiße finde. Wer jetzt was ist, sage ich nicht. Aber nein, auf alle Fälle, ich bin dann, also das Lustige war, dass ich, mir hat irgendwann, hat mir, das ist gar nicht so lange her, hat mir jemand erzählt, dass ich ja irgendwie bei RTL 2, würde man sich erzählen, rausgeflogen sei, weil ich so politisch bin. So, what? Und das, ich bin halt irgendwie zu dem Chef von RTL 2 hin, hat er so meine Beweggründe. Zum einen war das halt auch der, dass ich gesagt habe, ich kann es halt nicht mehr unterstützen, wenn ein Restaurant, was eigentlich am Boden ist und wo auch noch nicht mal gelernte Leute drinstehen, die wissen, wie sie damit umgehen, denen ein Billig-Schweine- oder Billig-Hühner-Konzept an die Hand zu geben, damit sie irgendwie Geld sparen. So, das war, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. So, das war das eine. Zum anderen war das dann auch so, dass ich dann ja irgendwie auch mit Oxfam in Ecuador war und irgendwie hat sich da so meine ganze Fokussierung irgendwie woanders ausgerichtet. Ne? Und jedenfalls habe ich dem RTL2-Chef das auch alles erzählt und das fand er auch alles sehr nachvollziehbar und so. Und sagte dann ja, achso, ich habe mich sogar noch bei ihm bedankt, dass ich niemals von dem Sender gehört habe, zieh mir bitte keinen Bock auf Nazi-T-Shirts ein oder kein feine Sahne Fischfilet-T-Shirt, weil da gab es irgendwie oder ein Slime-T-Shirt, da gab es Auszüge aus Wikipedia, ey, die haben Deutschland verreckt und überhaupt, das ist so ein bla. Also, und das haben die alles ertragen und das haben mir nie gesagt, kannst du vielleicht mal irgendein T-Shirt anziehen, was nicht so und so. Und ist nie passiert. So, und das fand ich total gut, dafür habe ich mich bedankt. Dann hat mir der RTL2-Chef gesagt, es ist schade, dass ich gehe. Ich wäre immer deren gutes Gewissen gewesen.
Okay, aber das ist natürlich auch
das ist geil,
schönes,
ne?
Ein schönes, schönes.
Ja, das fand ich auch. Das fand
ein
auch.
Schönes Lob von RTL 2.
So von wegen du fliegst.
Ja. Jetzt muss ich noch eine ganz platte Frage stellen, die man einem Koch immer stellt in Interviews. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Leibgericht?
Essen. Essen ist mein Leibgericht. Es kann nicht, das kommt immer drauf an. Also wenn ich so richtig mega Hunger habe und das riecht da schon irgendwie so nach Pommes irgendwie, dann können es die Pommes sein, weißt du, so. Und manchmal, also ich habe ja tatsächlich Birnenbrotspeck, finde ich richtig gut. Und das ist auch das, was ich vermisse. Also so Speck, da gibt es zwar auch so Ersatzprodukte in veganer Form. Gut. Und da gibt es da manche, also ich finde, man kann, es gibt diese kleinen Würfelchen da, damit kann man zum Beispiel so eine Carbonara machen. Ja. So, das funktioniert, das ist dann auch nicht
diese Billy.
Man muss ja auch nicht mal alles vergleichen mit dem. Weißt du, so,
genau.
So,
das ist was völlig anderes.
Was ich mache, ist, ich habe diese Baconstreifen von Billy Green, weil die von der Konsistenz her am leichtesten rauszuholen sind. Und man kriegt die wirklich kross und die werden dann nicht wie so ein gebackenes Pergamentpapier.
Ja. Nee, aber die
so
schmecken dann wie krosses Pergamentpapier. Also ich finde die furchtbar.
Aber ich würze die mit dänischem Räuchersalz.
Okay.
Und dadurch bekommen die nochmal so eine, also ich nehme sowieso für alles dänisches Räuchersalz, weil das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist Bacon. Also da, oh, wenn wir jetzt im Urlaub sind und, oh, das ist schlimm. Das
aber
ist,
es gibt so Speckstreifen, das sind nicht so Baconscheiben, sondern so Streifen, die du so ein Rührei zum Beispiel packen würdest.
Ja, ja, die.
Die habe ich neulich im Supermarkt geholt.
Die haben so eine
blau-türkis irgendwie. Und die fand ich richtig
die
lecker. Die benutze ich auch tatsächlich auch mal für Bohnen tatsächlich.
Ja.
Oder auch, ja gut, nee, Grünkohl kann ich, da muss ich sagen, Grünkohl vegan, halt traue ich mich nicht dran, meine ich. Da muss Mettwurst, also für mich muss da Mettwurst dran, ich bin so groß geworden. Ich glaube, das werde ich, wenn ich mal eine vernünftige vegane Mettwurst bekäme, würde ich das, glaube ich, sogar probieren. Aber es gibt so Dinge, wo ich sage, ah, da fällt also mir das richtig schwer.
Schauen wir mal, ich meine, die Entwicklung geht ja weiter. Mal sehen, wie, also ich finde zum Beispiel, da gibt es ja eine, so eine ganz bekannte Firma, die mittlerweile ja mehr vegan, vegetarische Produkte macht als, oder verkauft als fleischige. Und die haben schon sehr früh mit der Entwicklung angefangen, deswegen sind die auch ein Stückchen so weit.
Und die machen so geile Cordon Bleus, ich finde die Cordon Bleus so geil von denen.
Ja, also, ich weiß, also selbst diese Mortadella, die sie da machen, ja, irgendwie, das finde ich, also die, da schmeckst du tatsächlich, oder auch der Fleischsalat oder so,
ja,
da schmeckst du eigentlich, das, da brauchst du, nee,
richtig,
brauchst
wie das siehst das du nicht. Das? So, da ist dann mein, da kommt dann wieder so ein bisschen mein Gewissen mit rein, jetzt kann ich dich ja mal als Profi fragen. Ich hatte immer, ich kaufe die Produkte auch alle, weil die wirklich toll sind. Nur dann frage ich mich, wie weit unterstütze ich denn trotzdem noch das Tierleid, weil ich die ja mitfinanziere. Oder ist das okay, dass ich die finanziere in der Hoffnung, dass die immer weiter da rausgehen?
Naja, wenn du es, also sagen wir mal so, wenn die diese Produkte nicht kaufen würden, nicht verkaufen würden, dann würden sie auch ihre Produktion einstellen. Und letzten Endes ist das eine Firma, die den Veganismus auch aufs Land bringt. Ne? Mhm. So, also
ja, das stimmt.
Das darf man da halt nicht vergessen. Und
das war nur mal so eine Frage, die ich mir gestellt hatte, in dem, wo ich mich plötzlich gut
also
gefühlt
habe. Also weißt du, da gibt's so viele andere Firmen, wo du mit die so über Leichen gehen, dann darfst du kein Auto mehr fahren, kein Benzin mehr kaufen, nichts mehr. Also weißt du, so.
Ja, stimmt, dann wäre ich eingesperrt zu Hause.
Und dann irgendwie jemanden, der irgendwie ein bisschen was Gutes macht, dann zu kritisieren, ist irgendwie so, als würde man sagen, ja, aber die Klimakleber, die haben ja auch was Doofes gemacht. Oder Greta musste ja einen Flieger nehmen hierher, um hierher zu kommen oder so.
Ja, eben, das ist dann halt auch so ein
Quatsch. Ich habe die im Auto gesehen. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt, aber die Frage kam mal irgendwann so kurz in mir auf, wo ich so dachte.
Im Prinzip muss das jeder für sich selber entscheiden, wo so seine Grenzen sind irgendwie. Und das ist ja, also, weißt du, die Welt ist derartig komplex und letzten Endes, wenn wir, also, ne, ich meine ganz im Ernst, der Kapitalismus macht alles kaputt irgendwie. Wir haben irgendwie durch diesen Kapitalismus haben wir mittlerweile, also eigentlich ist das schon fast am Zenit, wir haben eine Handvoll Leute, die so viel Geld besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die haben Milliarden. Das sind Gelder, da träumst du von. Ja. Und woanders hungern Leute, weißt du? Und zwar immer mehr. Die haben während der Krise, während sich alle irgendwie zusammenraffen mussten, irgendwie haben die Milliardenzuwächse gehabt irgendwie, da fällt dir nichts mehr zu ein. Und die meisten Leute, glaube ich, weiß ich nicht, also der Mittelstand, der hat doch immer so totale Angst, gegen Reiche oder Milliardäre irgendwie zu wettern und irgendwie die Armen mehr zu supporten, weil sie sich selber eher lieber reich fühlen möchten, als arm fühlen möchten. Die möchten sich lieber irgendwie eher denen es gut geht und den Gutsituierten irgendwie sich mit denen identifizieren. Und aber weißt du, so der Unterschied, also man muss sich das mal vorstellen, so was der Unterschied eines von einer Million und einer Milliarde ist. Ich sage das immer wieder, aber ich finde das immer so plakativ, weil die meisten Leute, für die ist so eine Milliarde, Millionär, Milliardär, sind beides total reiche, so fernab von dem, was ich habe, und irgendwie machen die ja kaum Unterschied. Und aber wenn du jetzt mal eine Million in Sekunden umrechnest, bist du bei exakt 11,57 Tagen. Wenn du eine Milliarde Sekunden zusammenrechnest, bist du bei knapp 32 Jahren. Jahren.
Das ist so, aber ein schönes Bild.
Danke für diesen Bildungsauftrag.
Das ist der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde. Dann sollen da die Reichen ihre Millionen behalten. Das interessiert keinen. Die Milliarden, da müssen wir ran, weißt du? Und was die dann auch, und da gibt es auch, ich vergesse mal diese ganzen Zahlen, was so ein Milliardär mit seinen ganzen Yachten, Jets und überhaupt an CO2-Fußabdruck hat im Vergleich zu einem
Land.
Also im Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, richtig. Ne? So, also eigentlich, da wäre es auch irgendwie so ein Kontingent an CO2, was jemand aus verbrauchen darf. Da wäre mal ganz schnell Schluss mit 8 Yachten irgendwie.
Um mich kurz auf Knorkator zu beziehen, die haben diesen wunderbaren Song Milliardäre, in dem sie sich vorschlagen, machen wir doch einfach aus allen Milliardären Millionäre und der Welt ging es besser. Und da ist definitiv was
drin. Ja, genau.
Ganz
genau.
Klar. Ganz klar. Da uns schon auch der Talkshow-Master, der Pitcher-Talkshow im Nacken sitzt und Angst
alle
hat, dass wir das ganze Pulver verschießen, habe ich noch kurz, also ich meine, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und sagt so, oh, jetzt ist das so ein bisschen moralisch und so, ich habe einen ganz einfachen Tipp, wie ihr
anfangen könnt. Ja, ist es.
Ja, aber ich habe einen ganz einfachen Tipp, wie ihr anfangen könnt. Wenn ihr sagt, oh, ich will kein Fleisch essen, fangt mal klein an und versucht mal zu vermeiden, Dinge wegzuschmeißen. Da könnt ihr schon, finde ich, das ist der erste Step.
Seid ihr schon fertig eigentlich? Weil da habe ich ja auch noch was zu erzählen. Der hört uns gar nicht zu. Ich erzähle das jetzt
einfach. Böse.
Pass auf, ich erzähle das jetzt einfach, weil ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein. Wir waren ja gerade beim Thema Fernsehen. Ne? Fernsehen mache ich ja nicht mehr. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hier, voll gute Idee, würde ich schon ja sagen. Aber ich habe ja meinen eigenen kleinen YouTube-Kanal mit kulinarisch-solidarisch, so heißt der. Und da habe ich zum Beispiel auch mal Sebastian Krumbiegel. Ah, jetzt hat der Pitcher sogar geteilt, das Video mit Sebastian Krumbiegel.
Das war der, den ich mir mal Bananen gebracht habe, ne? Geschichte aus eurem Buch.
Ja, genau. Ja, exakt.
Eine uralte Anekdote aus dem Pop-Kosmos.
Exakt, ja, okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Nein, aber Folge 10 ist zurzeit meine Lieblingsfolge, weil da bin ich mit einem Bremer Künstler. Ich weiß nicht, manche, die vielleicht Bremen kennen, der hat irgendwie eine Bronzefigur, einen Obdachlosen mit einem Einkaufswagen in den Park gestellt in der Nacht- und Nebelaktion, die Stadt Bremen hat entstehen lassen. Und der wollte nicht erkannt werden, deswegen hat ein Kumpel von mir, Simon Jäger, das ist die Stimme von Matt Damon, der hat den synchronisiert und der hat so eine Maske irgendwie aufs Gesicht gekriegt. Und wir sind zusammen Containern gegangen, also wir sind Mülltonnen abklappern gegangen, haben erstmal einen Rentner getroffen, haben da ganz viele Lebensmittel rausgeholt, haben die verarbeitet und einer obdachlosen Anlaufstelle vorbeigebracht, wo dann auch wieder ganz viele Geflüchtete waren. Und das waren diese ganzen Lebensmittel, die wir da hatten. Ne? Das waren alles prekär, also die schon in der Herstellung oder bei der Produktion irgendwie prekär sind. Ne? Wie Blumen, wie Bananen, Fleisch, Spargel, der ganze Kram, also Ananas. Alles das, wo schon Leute ausgebeutet wurden und die Umwelt geschändet wurde und die Tiere gequält wurden, schon bei der Produktion. Was dann in der Mülltonne gefunden wird. Und dann triffst du einen Rentner, der sich da seine Weintrauben rausholt. Und da fällt dir einfach überhaupt nichts mehr zu ein. So, und deswegen, wie du sagst, Lebensmittel wegschmeißen ist echt ein Problem. Und da hat Cem Özdemir jetzt ja zusammen mit dem FDP-Justizminister Buschmann, will er jetzt auf den Weg bringen, dass dieses Containern nicht mehr strafbar ist.
Ein guter Schritt, ein wichtiger.
Ja, ist ein guter Schritt, aber ein völliges Nebenthema.
Ja, richtig.
Also das ist eigentlich, sowas darf nebenher irgendwie, aber es darf nicht dazu kommen, dass dieser alte Herr am Müll tauchen muss. Weißt richtig. Du? So, es darf, und, aber ich weiß auch, ich vermute, dass Cem Özdemir das deswegen gemacht hat, weil mit der FDP kann er solche Sachen wie so Freiheit und ein Gesetz abschaffen. Das geht mit der FDP. Aber ein Gesetz zu schaffen, dass die Supermärkte irgendwie nichts mehr wegschmeißen dürfen.
Wie in Frankreich zum Beispiel.
Das ist erstmal, ich glaube, das ist so ein taktischer Schritt von ihm. Also das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Also möchte ich gerne, dass das nicht das Ende der Fahnenstange war. Weil eigentlich ist es auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die da angewiesen sind drauf, die es dann sagen, ja toll. Jetzt ist es nicht mehr strafbar und ich muss trotzdem meinen Kopf in Müll stecken. Weißt du, so.
Kulinarisch solidarisch. Ich wollte nur noch mal den Namen des
YouTube-Kanals droppen. Auch verlinken.
Können wir auch noch
ja, super, droppen. Genau. Und ihr müsst ja überhaupt, ich brauche mal ein paar mehr Abonnenten irgendwie.
Das kriegen wir hin. 2 hast du jetzt schon mal.
Super.
1, 2, 3, 4, 6.
Ja, da kommt ja auch noch so, die ganze
hier,
Horde, Freunde, die heute zur Talkshow kommt. Aber ich glaube, wir müssen wirklich langsam Schluss machen, weil gleich hier Doors open. Dann kommen die Leute rein und wir haben zum Abschluss
den fünf Fragen-Quickie,
du hast noch ganz viele Fragen denotiert. Du hast dich ja vorbereitet.
Ich habe mich wieder vorbereitet.
Krass.
Ja, wenigstens 50%.
Ich habe dich nicht zum Wort kommen lassen.
Das ist so schlimm. Ich fand das alles so interessant. Das ist so toll, wenn jemand einfach auch mal sitzt und eine Message hat. Und man, das, ja, ja, das ist doch auch wirklich, weil oft hat man ja auch nur so ein, das war auch alles toll. Aber das heute, ich bin so viel, ich habe heute ganz viel mitgenommen. Viel schlauer das bin ich nicht, aber ich habe ganz viel mitgenommen. Und das freut mich. Und ich habe auch 1000 Fragen noch, die wir aber hier alle jetzt gar nicht unterbringen können. Aber ich wollte mal ganz an deinen Ursprung gehen, weil ich finde, das steht so im Gegensatz zu allem, was danach kam. Du hast deine Lehre im Steigenberger gemacht.
Ja.
Das ist ja schon auch viel Kapitalismus im Steigenberger unterwegs, ne?
Ja, aber da machst du dir natürlich als junger Mensch gar keine Gedanken zu. Das machst du halt. Also ich wollte halt Koch werden. Ja. So, darum ging es mir. Und es war tatsächlich auch, also da waren junge Leute, das war tatsächlich auch,
nicht spürbar.
Okay, drin. Also das
Ding. Aber ist das nicht, musst du nicht schon wahnsinnig gut gewesen sein, um da überhaupt genommen zu werden?
Naja, ich hätte einfach ein Abitur haben müssen. Und das wusste ich nicht, weil ich habe im Arbeitslehreunterricht in der Schule habe ich gelernt, dass man, wenn man Koch werden möchte, dass da die mittlere Reife reicht. Und da dachte ich, ja, raus aus dieser Kackschule, ich habe es so gehasst und wollte dann irgendwie, na, dann habe ich mich im Steigenberger beworben, weil ich wollte dann auch irgendwie eine Lehre machen, wo ich dann ein bisschen was sehe. So.
Ja.
Die haben ja viele verschiedene Bankets und eine kleine Küche und eine große Küche und so weiter. Und damals hatten die noch einen Stern gehabt. Und dann haben die mir erzählt, ja, ist ja schön und gut, würden sie ja gerne nehmen, aber sie haben ja gar kein Abitur. Und dann sage ich, super. Dann haben sie gesagt, okay, aber wenn Sie jetzt, wir können Folgendes machen, wenn Sie jetzt nochmal ein Jahr ein Praktikum machen oder ein Jahr als Page arbeiten, dann lernen wir uns ja kennen und dann können wir entscheiden, ob wir Sie die Lehre hier bei uns machen lassen. Sage ich, super, machen wir. Page finde ich super, mache ich. Dann habe ich dann so einen roten Anzug mit so einem Pagenkäppi auf. Irgendwie ohne Scheiß. Ich habe irgendwie mitunter dem George Bush Senior die Tür aufgehalten und Genscher und so, als sie da reinmarschiert sind. Ne? Und das ist natürlich, also da habe ich auch gedacht, Alter, ey, puh, da musst du hier irgendwie als kleiner Punker irgendwie da dem Präsident der Vereinigten Staaten die Tür aufhalten.
Aber das Spuckrohr hattest du schon in der Tasche, ne?
Nein, ich hab mir dann einfach so vorgestellt, wenn ich jetzt im richtigen Moment einfach den rechten Fuß einmal ausstrecke, dann liegt der Präsident der Vereinigten Staaten vor mir auf der Fresse. Dann habe ich mich reingefeixt und dann ging's. Also so bin ich über den Moment gekommen. Aber ich habe es nicht gemacht. Lustig. Weil ich wollte ja die Lehre machen. Das wäre dann irgendwie...
Also wäre es vielleicht schwierig geworden mit der Kochlehre. Genau. Nee, und
daraus, die Parallelen zu Lindenberg sind da gerade interessant, der ja auch Page im Hotel hier in Düsseldorf war tatsächlich.
War er?
Udo, ja, ja. Udo
Lindenberg. Jetzt ist er Gast.
Ne? Ja, jetzt ist er Gast, jetzt wohnt er immer da. Ja.
Aber wie ist das mit der diese krasse Autorität in der Küche? Das hört man ja immer wieder. Ja, wirklich.
Ja,
das,
ja, ja, ja.
Ich finde das total, also da stelle ich mir, ich könnte das nicht machen.
Also das ist mittlerweile besser geworden. Also mittlerweile wissen viele Leute, dass...
Aber jetzt du da im Steigenberger.
Ja, das war, also da gab es auch mal einen, der so ein bisschen ruppig war, aber dann der nächste Küchenchef, der war richtig klasse. Also da war ich, okay. Da war ich auch noch in der Lehre und ich weiß, eine Geschichte war dann, da hat er mitten im Hochstress, ne, meinte der Chef Entre mit dir zu mir, geh mal eine Legumäre holen. Und ich so, Legumäre, was? So, hä? Was will er von mir? Und dann kam der Küchenchef auf mich zu, hat einen Arm um mich gelegt, ich war ja 17 oder so, ne? Und sagt, pass auf, Legumäre kommt von Legüm, französisch Gemüse, das sind so eine kleinen Silberschildchen, rechts und links ein Henkel und die sind da vorne in dem Schrank ganz unten rechts. Alles klar, bin ich hin, hab das geholt und da war die Sache, also das war und das, also somit hatte ich eigentlich Glück, dass ich auch solche Leute irgendwie in der Küche als Vorgesetzte hatte, die einfach das nicht drauf hatten, weil wenn du cholerisch bist und rumpöbelst, dann ist das eigentlich nur ein Beweis für deine eigene Unzulänglichkeit, so.
Nur dann stelle ich mir echt, warum man das so oft hört, dass das so ist. Das ist einfach so in dem Beruf.
Aber ja, es ist aber nicht mehr so schlimm. Also ich weiß nicht, ich kenne natürlich nicht jede Küche, aber das ist schon besser geworden. Mhm. So.
Ja, und es kommt darauf an, wahrscheinlich wo du bist, Stadt, Land, wie insgesamt die Situation ist. Ist das ein Laden, der gut läuft, ein Laden, der mittelgut läuft? Ist man vielleicht auch angespannter, brüllt mehr rum? Ich denke mal, da werden ganz viele Faktoren
spielen. Genau.
Aber man, dieses Klischee von strenger Hierarchie,
ja,
das habe ich auch gehört.
Ne, das hört man immer wieder und ich frage mich, warum wollen das dann so viele Leute sein? Ich würde ja nur weinen gehen.
Auf der anderen Seite ist der Mensch ja auch so gestrickt, dass er gerne Ansagen hat. Ne? Das heißt, wenn du eine klare Ansage kriegst, was du machen musst, dann machst du das auch.
Ja.
Also dann weißt du das auch so. Dann dann so, ach nee, mach mal irgendwie, dann stehst du da und dann weißt du nicht. Und dann, also so, das hilft, manchen Leuten hilft das dann auch. Manche.
Also klare Ansagen liebe ich, aber die können ja trotzdem auf Augenhöhe stattfinden. Ja, die müssen ja nicht nur von oben herab kommen. Ne? Ich glaube, mit diesem oben herab hätte ich immer. Ich hatte vielleicht ein gesundes Autoritätsproblem schon.
Ja, das, ich habe ja auch so ein bisschen meine Probleme. Ja. Deswegen hatte ich ja Glück. Und also ich glaube, ich habe mich in meinen, Entschuldigung, du kannst gleich aufhören. Ach, ich glaube,
ich habe keinen Zeitdruck.
Wir können. Nein, wir
glaube,
können.
Ich glaube, das habe ich mir sagen lassen.
Weiter. Ist okay, Markus? Gut.
Ihr dürft übrigens ruhig reden. Ihr wisst, du kennst das Konzept des Podcasts. Du warst doch selber zu Gast. Du darfst ruhig reinbrüllen von hinten. Ja. Seit wann?
Danke. So, darf ich jetzt endlich zu Ende reden hier?
Ja, ja, Entschuldigung.
Bitte. Ist das euer Podcast?
Nee, nee, wir haben am Anfang geklärt, dass wir die Gäste sind.
Wir sind so schreckliche Gäste.
Nein, jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte. Ich glaube, dass ich mich relativ gut angestellt habe in der Küche und somit auch ganz beliebt war bei den anderen Köchen und die sich um mich gerissen haben, wenn es dann gibt, ich brauche mal einen Auszubildenden irgendwie, dann war ich derjenige. Und das hat mir eine ganze Menge Freiheiten verschafft. Deswegen glaube ich, habe ich das auch ganz gut geschafft, mit diesen Hierarchien klarzukommen. Sonst wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen.
Also wenn du jetzt noch zusätzlich der Gedrückte gewesen, genau. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Michelin-Stern, wichtig für dich?
Nee. Gott, dann scheint die Sonne.
Also im vorletzten Podcast habe ich dich zum Sternekoch gemacht, das haben wir aber wieder revidiert.
Das Sterne ist, schmecken, aber gut. Sind ein bisschen schwer zuzubereiten, glaube ich. Ne? So Sterne sind.
Nein, das ist halt, im Prinzip ist es eine Pressesache, ne? Das ist halt eine Auszeichnung für eine bestimmte Kategorie und das ist doch, freue ich mich für alle, die das machen, aber ich weiß auch, dass es so einige gibt, die ganz schön unter diesem Druck, der dadurch entsteht, leiden und je mehr Sterne es werden, so manche kommen damit gut klar und für manche ist es schwierig und für manche ist es auch, auch kann das auch finanziell schwierig werden, weil du dann auf einmal ganz andere Gäste kriegst und so, also weiß ich nicht, aber da bin ich auch nicht der Richtige, da müsste mal jemanden fragen, der einen hat. So.
Okay, dann machen wir jetzt den 5-Fragen-Quickie.
Kommen wir dahin.
Weil es läuft gerade Low Battery. Perfekt. Perfekter Zeitpunkt für den 5-Fragen-Quickie.
So, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
Das kann ich nicht sagen, weil ich kenne so viele, aber eins, was ich jetzt gerade wirklich im. Mea Culpa von Slime, von der neuen Slime-Platte. Das finde ich gerade sehr, sehr stark. Sonst finde ich aber auch hier von Danger Dan die Kunstfreiheit, finde ich auch großartig, sowas. Also, Mea Culpa, Hammer Song, muss man sich unbedingt anhören.
Auf welches Talent, das nichts mit Kochen zu tun hat, bist du besonders stolz?
Dann müsste ich das ja haben.
Ja, das ist die Voraussetzung.
Ich weiß gar nicht, ob ich besonders stolz auf irgendwas bin. Vielleicht bin ich froh, dass ich dass es mir manchmal gelingt, einen Satz geradeaus zu erzählen. Aber eigentlich, wenn du das jetzt alles transkripten würdest, wahrscheinlich ist ja nicht ein Satz dabei, der, sagen wir mal, den eine Deutschlehrerin abnicken würde.
Das ist richtig, aber da gibt es Software für.
ChatGPT habe ich gehört. Wäre ganz gut für sowas. Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen?
Eben nicht.
Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Die letzte Sache. Also, wir waren bei dem Thema schon mal. Ich finde tatsächlich, also die letzte Generation, finde ich, machen wirklich eine so, so gute Arbeit und auch die gesamte Klimabewegung, die ganzen Fridays for Futures und so, das ist so, so wichtig und auch so beschämend für uns ältere Generationen, die wir seit den 70ern eigentlich wussten, was Sache ist und irgendwie uns nie irgendwie wirklich drum geschert haben oder es nie ernst genommen haben. Und jetzt muss die junge Generation auf die Straße gehen und sich festkleben, damit die irgendwie eine Zukunft haben und wir sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. So.
Berlin ist dicht. Ja. So, hier Stau. Was wäre der perfekte Ort, um dein Lieblingsgericht zu essen?
Dazu müsste ich jetzt erstmal ein richtiges. Na, das wäre eine Imbissbude, ne?
Wo steht die?
Bahnhof, keine Ahnung, da wo ich gerade bin.
Okay, also das
ist wirklich da variabel. Bin, ja, ja. Das ist variabel. Es könnte natürlich auch sein, dass ich mal so drauf bin, dass ich sage, oh, jetzt mein Kumpel Marco Müller in Berlin besuchen. Und der soll einfach mal kochen.
So, und dann brauchen wir noch einen Witz von dir.
Ein Witz? Mhm. Ein Witz. Ein Witz. War so spontan. Ich kann, also, okay. Okay, ein Pastor kommt in eine Polizeikontrolle und kurbelt die Scheibe runter und sagt, was ist denn los? Der Polizist sagt, wir suchen einen Vergewaltiger. Okay, ich mach's.
Sehr schön, sehr schön.
Der ist schlecht, aber ihr müsst besser, kein besser eingefallen.
Ja, aber der war schnell da.
Gute Witze brauchen wir in diesem Podcast auch nicht, denn die haben wir selber nicht drauf. So,
richtig.
Vielen Dank, Ole Blockstedt, dass du unser Gast warst.
Ja.
Und ich werde jetzt gleich, wenn das Mikro aus ist, werde ich noch fragen, wie man pochierte Eier macht, denn das kriege ich nie hin. So, Claudia, wann wissen wir schon, wen wir als nächstes haben?
Nein, wir wissen noch nichts, wir planen. Nach Karneval treffen wir uns, planen das ganze Jahr durch und haben auch sonst noch andere Pläne für dieses Jahr.
Oh ja,
so.
Liked uns, abonniert uns, teilt uns, wir brauchen bessere Zahlen, damit wir uns glücklicher fühlen.
Und gerne auch einfach Bewertungen, die nicht unter 3 sind, bitte.
Also wir nehmen nur Bewertungen ab mindestens 4 Sterne. So, okay. Macht es gut, habt einen schönen Abend und wir freuen uns gleich auf die Talkshow.
Bis dann.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.